Ich möchte Sie auch alle herzlich grüßen, auch wenn ich der Letzte bin. Ich habe ja gewagt, aber nur ganz leise drüben im Speiseraum zu sagen, was man über den Letzten ja sagt, was den Letzten sozusagen, das sage ich jetzt nicht. Aber ihr seid ja alles friedliche Leute, da geht mir sehr gut. Ich bedanke mich für die Einladung und für den Willkommensgruß. Also zur Lahio gehöre ich ja schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich habe es noch nicht gezählt. Also zum Inventar vielleicht schon. Nun, diese prophetische Woche hat ja ein Gesamtthema, Gemeinde auf dem Weg zum Ziel. Und meine zwei Themen wollen schon so ein bisschen eine Art Abrundung bringen. Heute Abend geht es um die Frage, wie geschieht unsere Bewahrung, gerade auch in endzeitlicher Gefährdung. Und morgen will ich versuchen, eine Zielbeschreibung zu geben. Wozu werden wir bewahrt? Was soll denn bei dem Ganzen herauskommen? Aber nun bin ich um Verständnis, wenn ich vorher noch ein anderes Thema anschneide. Sozusagen meine Bücherrede vorher halte und nicht am Schluss, wenn dass ich es dann vielleicht nochmal auf ein anderes Gleis schiebe. Ihr habt ja schon gesehen, dass ich eine Ladung Bücher mitbekommen habe, mit denen hat es eine besondere Bewandtnis. Das ist ja mein Israel-Buch. Das ist in der dritten Auflage jetzt da und es war ein Restbestand noch vorhanden beim Verlag von etwas über 300 Exemplaren. Nun kam eines Tages ein Anruf, dass der Ernst Franz Verlag, der dieses Buch herausgebracht hat, nicht mehr weitergeführt wird. Der Verlagsleiter, der Bruder Heinzelmann, war ein gläubiger Mann, ist nach Pfingsten überraschend verstorben und es hat sich niemand gefunden, der das jetzt weiterführt. Und jetzt wurden die Autoren angeschrieben und dann telefoniert, ja, was machen Sie mit Ihrem Buch, was ist los? Und wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt eben nicht weg ist, dann, ja, was passiert dann mit den Büchern? Dann kommt es in Reiswolf oder irgendwo anders hin. Dann habe ich mich meines Buches selber erbarmt und habe also diesen Restbestand von über 300 Stück selber aufgekauft, weil ich nicht wollte, dass es im Papierkorb landet. Der Inhalt ist der gleiche geblieben. Jetzt habe ich natürlich die Hoffnung, dass ich auf diesem Berg Bücher nicht einfach sitzen bleibe. Der Verlag bietet ja das dann preislich günstiger an. Das hat mal 57 Euro gekostet, das war ja schon zur D-Mark-Zeit auch auf dem Markt. Da war es natürlich um das Doppelte höher. Das Buch kann ich jetzt um 4 Euro anbieten. Ist also ein Schnäppchenpreis. Und ich habe also wirklich die Hoffnung, dass ich da nicht allein gelassen werde. Ich habe eine Ladung mitgebracht. Ich weiß, viele haben es schon. Es ist ja schon lang da. Und ich habe es ja immer mitgebracht. Aber vielleicht kann man da und dort auch überlegen, es als Geschenk irgendjemand zu geben. Weil, und da geht es jetzt nicht um den Leier, sondern da geht es um das Thema Israel. Weil wir vom Thema Israel nicht mehr loskommen. Und es ist ein Buch über Israel. Israel, ein Lehrbuch für Christen, so heißt der Titel, Untertitel, was wir am Feigenbaum lernen können und sollen. Andere haben es bestätigt, dass es so geschrieben sei, dass man es lesen und auch verstehen kann. Also, man kann es, glaube ich, auch jungen Leuten in die Hand drücken. Natürlich muss eine gewisse Offenheit da sein. Also, meine Hoffnung ist, dass manche es sich doch überlegen, die es schon haben und gelesen haben, es trotzdem noch mitnehmen und dann weitergeben. Das Weihnachten kommt und man muss da und dort ein Geschenk geben. Warum soll man statt einer Pralinen-Schachtel, die sowieso bloß Fett ansetzt, warum soll man da nicht stattdessen ein Buch schenken? So, ich habe den Max Schubert gebeten, dass er nachher ein bisschen Hilfsdienste tut, da drüben mit Rausgeld, ist auch eine, weil 4 Euro, das ist eine unrunde Zahl, so ein bisschen. Also er wird dann ein bisschen behilflich sein. Max Schubert von München, alter Mitstreiter und Jochgenosse während unserer Münchner Zeit. Ich freue mich, dass er mit seiner Frau ja hier ist. Verschiedene Münchner überhaupt sind da. Und verschiedene andere bekannte Gesichter. So, aber jetzt zum Thema. Ich möchte ausgehen von einem Wort aus Offenbarung 3. Deshalb habe ich auch dieses Lied vorhin schnell vorgeschlagen. Dieses Fahre-Fort-Lied ist ja in Anlehnung an die Sendschreiben entstanden. Und aus einem der Sendschreiben möchte ich jetzt ein Wort als Sprungbrett nehmen. Offenbarung 3, Vers 10. Also Thema Bewahrung in endzeitlicher Gefährdung. Wie geschieht sie? Das Sie bezieht sich auf Bewahrung. Da heißt es in diesem Wort, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Wenn man dieses Wort bedenkt, eigentlich muss man da gar nicht lange darüber rätseln, dann fällt einem sofort auf, dass hier zwei Seiten vorhanden sind. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren. Und in der Tat, bei dem Thema Bewahrung kommen wir in eine Spannungssituation hinein, weil da sofort zwei Seiten, ich könnte da sagen, zwei Pole da sind. Wir werden angesprochen, etwas zu bewahren, und dann nach diesem Wort kommt die Reaktion, will auch ich dich bewahren. Es gibt ja ein Wort von Goethe, das deutlich macht, dass eine solche Spannungssituation auch in anderen Bereichen da ist. Das heißt, ich habe extra nochmal nachgeschaut, das stammt tatsächlich von Goethe, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbe es, um es zu besitzen. Das war früher wenigstens ein beliebtes Abiturthema für Deutsch. Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es. Da sagt man sich auch, ja, also wenn ich etwas als Erbe bekommen habe, habe ich's doch. Aber dahinter steckt natürlich eine viel größere Weisheit. Vieles, was einer auf die Art und Weise bekommen hat, hat er doch nicht gehabt. Er hat es verludert und verschlampert, weil er es nicht erworben hat. Er hat sich's nicht angeeignet. Er hat sich dessen nicht würdig gezeigt. Das ist Spannungssituation. Er erbt und dann erwerben. Oder eine andere Spannungssituation oder Polarität wird uns in der Bibel an vielen Stellen deutlich. Man kann das nämlich bündeln in dem Satz, wenn wir immer wieder, da ist ja die Literatur, die der Apostel Paulus in seinen Briefen hinterlassen hat, ja voll davon, dass er immer wieder sagt, das und das und so, tu das, setz dich ein, halte dich daran und so. Und auf der anderen Seite wird er nicht müde, ständig zu sagen, was Jesus für uns getan hat. Man sagt das klingt ein bisschen hochgestochen jetzt, wir begegnen in der Bibel immer wieder dem Imperativ. Und der Imperativ, das sind Sätze, Worte, die von uns etwas erwarten. Man kann sogar sagen, das sind Befehlssätze, Imperativsatz. Bleibt man nur auf dieser Seite stehen und darin stecken, wird das, was wir als Evangelium zu bringen haben, zur Peitsche, eigentlich zur unerträglichen Last. Da ist, ein Bruder hat es vorhin im Gebet gesagt, da ist das, was wir als Botschaft bringen, eigentlich keine Freudenbotschaft, sondern da wird man zum Einpeitscher. Und das ist dann einfach nur die halbe Wahrheit. Sondern wir müssen deutlich machen, dieser Imperativ kann nur funktionieren aufgrund des Indikativs. Ist auch wieder so hochgestochen. Indikativ meint, dass wir von dem ausgehen, was für uns geschehen ist, was Jesus vollbracht hat. Das ist die andere Seite. Und beide Seiten gehören zusammen. Wisst ihr, das macht manches Mal, soll ich sagen, das Glaubensleben mühsam. Wenn man immer wieder diese beiden Seiten spürt, wir hätten es viel lieber, auf die eine oder andere Seite uns zu schlagen. Es geht nicht. Glaubensleben ist so wie Leben überhaupt einfach auch Spannung. Ohne Spannung gibt es kein Leben. Ohne Polarität gibt es kein Leben. Oder ich kann es noch anders sagen. Die Stellung, die wir haben, das, was wir in Christus sind, wir sind doch in Christus bereits vollkommen, nach dem Kolosserbrief. Die Stellung, die wir in Christus haben, müssen wir zur Darstellung bringen. Nicht wahr? Sich ausruhen auf das, was wir durch Jesus erworben bekommen haben und dann sagen, es ist vollbracht, wunderbar, alles da. Wir haben die guten Werke, die schon zuvor bereitet sind, alles durch den Herrn Jesus. Alles da, alles da. Ja, erwirb es, bitte. Stell's dar. Sorge dafür, dass das in deinem Leben nun tatsächlich auch zur Auswirkung kommt. Auch wieder diese Polarität. Stellung, Darstellung. So ist es auch beim Thema Bewahrung. Bewahrung in endzeitlicher Gefährdung. Es gibt aus dem ersten Johannesbrief noch ein Wort, das nun diese eine Seite schon auch wieder ganz deutlich macht. Da heißt es in 1. Johannes 5, Vers 18, wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Und das wird sogar noch ganz dick unterstrichen. Und der Arge wird ihn nicht antasten. Den bewahrt er. Wir wollen zunächst mal in einem ersten Teil unser Augenmerk richten auf das, was er tut. Was uns von der Seite Gottes her oder von Jesus Seite her eröffnet wird. Was uns da geschenkt ist. Den bewahrt er. Bevor wir dann in einen zweiten Teil zu dem übergehen, dass auch wir etwas bewahren müssen. Also wir werden bewahrt. Seine Zusage. Und hinter dieser Zusage steht der, der als der große und gute Hirte im Blick auf seine Schafe gesagt hat, niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Und der große Apostel Paulus konnte im Blick auf die, die sich dem Herrn Jesus verschrieben haben, sagen, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen, bis zum Ziel, bis ihr wirklich am Ziel angekommen seid. Also das sind jetzt so deutliche und direkte Zusagen, die unser Glaubensleben festmachen können und sollen, dass wir zunächst mal an dem Punkt einfach jetzt verweilen wollen. Wir werden bewahrt. Und zwar von einem, der sagen konnte, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Der Herr Jesus mit den Möglichkeiten, die er hat, als Herr aller Herren und als König aller Könige, er hat ja dieses Wort von Macht gesagt vor seiner Himmelfahrt oder bei seiner Himmelfahrt zu den Jüngern. Diese Macht des Herrn Jesus, der ja im Auftrag des Vaters gehandelt hat und handelt, ist garantiert größer und stärker als der größte Hurrikan. Auch als das, was jetzt in Pakistan als fürchterliches Erdbeben mit seinen Folgen die Welt beschäftigt. Garantiert hat Jesus mit seiner Macht noch viel größere Möglichkeiten, wenn er sie einsetzen will, nach dem Ratschluss und Plan Gottes. Klar. Wir haben in Verbindung mit dieser Macht Jesu die Zusage seiner Gegenwart. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern mit dieser Zusage ist wirklich diese Vollmacht, die der Herr Jesus bekommen hat, nachdem er intronisiert wurde zur Rechten des Vaters und nachdem der Apostel Paulus dann aufgrund dessen schreiben konnte, dass er uns vertritt, zur Rechten Gottes uns vertritt, für uns eintritt, für uns spricht, dass wir von diesem Herrn, der diese Vollmachten hat, der diese Größe hat, gesagt bekommen, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein. Wisst ihr, ich zeichne jetzt, oder versuch's wenigstens, diese Seite deutlich zu machen, was wir vom Herrn Jesus her haben. Eben, diese Zusage. Wir haben auch den Dienst seiner hohen priesterlichen Fürbitte. Der vertritt uns, spricht für uns gut, tritt für uns ein, kennt unsere Sondersituationen. Und weiß auch, wenn wir eine Sonderzulage an Kraftzufuhr brauchen, weiß er auch. Und dann lässt er seine Leute nicht hängen. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wo steht denn das? Im hohenpriesterlichen Gebet, hat Jesus gesagt. Er hätte ja auch sagen können, in seinem Gebet zu seinem Vater: Lieber himmlischer Vater, holt sie so schnell wie möglich heraus aus dem Hexenkessel dieser Welt. Wenn sie sich schon haben herausrufen lassen, dann nix wie schnell in den Himmel, da sind sie sicher. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest. Dahinter steht doch der Gedanke, sie sollen sich in dieser Welt bewähren, hängt ja auch mit bewahren zusammen. Sie sollen sich bewähren. Aber ich kann auch dafür eintreten, dass sie bewahrt bleiben vor dem Bösen. Dass die letzten Angriffe und das, was schließlich zum Abfall in der großen Stunde der Versuchung, ist ja angekündigt nach Offenbarung 3, geschehen wird, dass sie da nicht zu Fall kommen. Dass du sie bewahrest vor dem Bösen. So hat der gebetet, der sagen konnte, dass er alle Zeit erhört wird. Das will schon was heißen. Jesus bekennt sich vor dem Vater zu den Seinen. Und das ist das, was, wenn wir uns das immer wieder ins Herz hineinprägen und pressen, ein ganz großer Trost ist. Dass wir Jesus so auf unserer Seite haben, als den Fürsprecher, als den, der mit dabei ist. Denn du bist bei mir. Es gibt nichts Größeres. Ist ein Punkt. Wir werden bewahrt. Durch die Macht Jesu. Dazu kommt noch etwas anderes. Wir werden bewahrt, jetzt formuliere ich so, wie das Johannes in seinem ersten Brief auch formuliert hat. Das ist ja ein Brief, der erste Johannesbrief, der es in besonderer Weise mit endzeitlicher Gefährdung zu tun hat. Dort ist vom Antichristen die Rede, dort ist von der letzten Stunde die Rede und dort ist eben auch davon die Rede, wie Bewahrung geschehen kann und soll. Und da sagt er, der Johannes, denn ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und wisset alles. So heißt es in der einen Übersetzung. Das ist so ein typischer Ausdruck, den der Johannes in seinem Brief ja mehrfach bringt. Nicht diesen Ausdruck, sondern die Art des Ausdrucks. Der Johannes kann nämlich extrem formulieren. Er kann fast herausfordernd formulieren. Und so ist auch dies eine herausfordernde Formulierung. Ihr wisset alles. Da wissen wir denn alles. Da sind der Gläubige angesprochen. Können wir mit dieser Aussage wirklich jedes Kreuzworträtsel lösen, weil wir alles wissen und immer auf der Gewinnerseite sein? Ja, sicherlich nicht. Der Johannes hat es nie so gemeint. Er hat es auch nie so gemeint, wenn er etwa sagt, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Prompt haben dann einige aus dieser Extremformulierung abgeleitet, der ist sündlos. Obwohl der Johannes im gleichen Brief ja schreibt, und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Im gleichen Brief. Aber da kann er den Satz sagen, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ja, was meint er denn damit? Er hat nicht gesagt, er ist sündlos. Er hat auch nicht gesagt, er habe nie die Möglichkeit, doch noch zu sündigen. Das hat er auch nicht gesagt. Er sagt mit diesem Extremsatz nur, wer in dem Herrn Jesus bleibt, der kann nicht gleichzeitig, soll ich es jetzt mal so sagen, auf einer anderen Hochzeit tanzen. Das kann er nicht. Oder ich will es so sagen, er kann nicht gleichzeitig in der Sünde leben oder an der Sünde festhalten. Das kann er auch nicht. Also es ist schon wichtig, dass wir immer wieder fragen, gerade bei solchen Extremworten, was meint denn der, der das geschrieben hat? So also auch hier. denn ihr habt die Salbung. Was meint Johannes mit Salbung? Das ist nichts anderes als die Ausstattung und Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Absolut nichts anderes. Von dem Heiligen wird extra gesagt, weil er der Geist, den Gotteskinder empfangen, der Heilige Geist ist. Da geht es nicht um irgendeine außergewöhnliche Angelegenheit, sondern da geht es schlicht und einfach um die Erfüllung der Zusage, die der Herr Jesus gegeben hat und die er eingelöst hat, dass diejenigen, die sich ihm verschreiben, den Tröster empfangen, ist ein anderes Wort für Heiligen Geist, oder den Rechtsanwalt, Rechtsbeistand, oder die Versiegelung, oder wie auch immer, ist nichts anderes, als dass Gott seine größte Gabe denen gibt und mitteilt, die ihr Leben dem Herrn Jesus aufmachen. Das ist es. Und nun kann Johannes das vertreten und sagen, ihr, die ihr den Heiligen Geist bekommen habt, die Salbung empfangen habt, das ist nicht eine Angelegenheit, wo man da irgendwie mit Öl oder was, obwohl natürlich das Alte Testament gesalbt hat, also oder im Alten Testament Könige und Priester und so sind da gesalbt worden. Das war auch eine äußere Zeichenhandlung mit Öl. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wer diese Salbung empfangen hat, das heißt den Heiligen Geist empfangen hat, der hat den Geist, der in alle Wahrheit leitet. Und da ist Johannes der Meinung, durch diese Ausstattung mit dem Heiligen Geist seid ihr in der Lage zu durchschauen, was, ich sage jetzt das mit meinen Worten, was Führung ist und was Verführung ist. Ich habe ja im Thema den Hinweis auf endzeitliche Gefährdung. Ich bin zunehmend der Meinung, beim Überdenken der Situation, in der wir uns befinden, auch beim Lesen der Bibel und bei dem, was der Herr Jesus auch zum Endzeitgeschehen gesagt hat, dass die größte Gefährdung in der letzten Phase der Endzeit nicht der brüllende Löwe ist, sondern der Engel des Lichts. Oder anders ausgedrückt, dass die größte Gefährdung in der letzten Phase die Verführung ist. Da fällt nämlich auf, dass Jesus, wenn er gefragt wurde nach der Zukunft von seinen Jüngern oder von anderen, wann kommt das Reich Gottes und so weiter, dass er meistens damit seine Rede eingeleitet hat mit dem Satz, sehe zu, dass euch nicht jemand verführe. Also war ihm das ein Hauptanliegen. Und dann sagt er von den falschen Christusen und was da alles dann passieren wird und so, bis hin zu den Wasserwogen, die brausen, das erleben wir ja in unseren Tagen gewaltig, und was da alles passieren wird, das hat Jesus alles gesagt. Aber das Hauptaugenmerk will er auf das richten, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Verführung ist die Hauptgefahr in der letzten Phase. Aber wisst ihr, was da als Hauptgefahr lauert? Verführung fängt mit Führung an. Da kommt ein Angebot. Da kommt vielleicht sogar der Führer. Und nun sollten wir gerade auf bundesrepublikanischem Boden aus unserer jüngsten, vielleicht ist sie auch gar nicht mehr so arg jung, Geschichte lernen. Dieser Tage hat einer unserer Söhne gesagt, dass er, ich glaube, einen halben Meter Bücher hat, oder vielleicht schon einen ganzen Meter Bücher über den Hitler. Ich habe auch einige. Ich habe sogar eins jetzt hierher mitgenommen. Man sollte tatsächlich diese Zeit studieren. Und viele sind ja da, die das noch anfangsweise, ich auch, anfangsweise erlebt hat. Wie das eingefädelt worden ist, wie da viel Gutes dran und drin und dabei war, bis schließlich die Masken gefallen sind. Und wie unter dem Siegel der striktesten Geheimhaltung, da sind ja Geheimdokumente gelaufen, noch und noch. Und wo sich Hitler dann so in Privatgesprächen geäußert hat, sehr bald mit einem brutalen Willen, es kommt zum Krieg. Deshalb war seine Aufrüstung gleich von Anfang an da. Ja, bitteschön, wie ist denn das eingefädelt worden? Mit Führung. Das hat viele begeistert. Da wurden viele mitgenommen. Die Kirchen hat man gleichgeschaltet, wurden einbezogen. Die Kirchenoberen, die meisten waren ja dabei. Und wie viele Grußadressen, jetzt soll ich es mal sagen, christliche Grußadressen, hat der Führer bekommen von hochrangigen Leuten aus allen Kirchen. Bloß weil er immer wieder das Wort Vorsehung verwendet hat. Das war das Täuschungsmanöver. Vergessen wir bitte nicht, Verführung fängt mit Führung an. Das wird sich in der letzten Phase noch ganz fürchterlich zuspitzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade im heutigen Geschehen nicht auf alle möglichen Medien und Massenangebote hereinfallen und denken, dort wo viele hinrennen, dort müsse doch die Wahrheit sein. Also, was da in den letzten Wochen und Monaten alles inszeniert wurde, das hat ja hoffentlich Bände gesprochen. Durch Ausstattung mit dem Heiligen Geist werden wir bewahrt. Also wir haben etwas von unserem Herrn bekommen, handgreiflich und fest in unser Leben hinein, dass wir hier in dieser Welt die Möglichkeit haben, in den Gefährdungen stabil zu bleiben. Es muss uns ganz klar sein, nicht diejenigen, die viel vom Geist reden, oder das, was heute auch so zum Schleierwort geworden ist, zum Verschleierungswort so geworden ist, dass man nicht mehr Geist sagt, sondern Spiritualität. Neue Spiritualität und was da alles dann kommt. Wenn ich da nicht dahinter frage, ja, was ist da für eine Spiritualität gemeint? Geht es wirklich um den Geist Gottes, so wie ihn die Bibel zeigt und wie er sich an das Wort Gottes gebunden hat? Oder geht es also um eine allgemeine geistige Situation, wo man da irgendwo da durch die Gegend schwebt? Bitte? Ja, unter dem Schlagwort Spiritualität, natürlich. Wenn er sagt, ihr wisset alles, in Verbindung mit der Gabe des Heiligen Geistes, der Johannes, ihr wisset alles, dann will er damit sagen, ihr braucht darüber keine zusätzliche Belehrung. Das heißt, ihr habt von dem Geist der Wahrheit die Normen bekommen. Ihr bekommt sie. Ihr könnt unterscheiden und könnt dann auch entscheiden. Ihr habt diese Ausrüstung. Ihr habt die Ausstattung. Er geht davon aus. Nicht, man muss sich das erst mühsam erwerben und erringen und was alles. Das sind alles Dinge, die auch mit Geistempfang und Geistestaufe und was weiß ich, da alles zusammenhängen und da und dort auch zusammengebraut werden. Nein, er geht davon aus. Gottes Kinder haben den Heiligen Geist bekommen. Ihr habt die Belehrung und könnt alles, was nicht in den göttlichen Rahmen des Wortes Gottes unter der Führung des Heiligen Geistes hineinpasst, abweisen. Dass wir damit nicht fertig sind und dass wir damit nicht uns als Besserwisser oder gar als Überhebliche aufspielen können, ist doch ganz klar. Dass man da in ständigem Kontakt mit dem Herrn Jesus sein muss und mit dem Wort Gottes im Umgang leben muss, ist doch auch ganz klar. Aber ganz klar muss dann auch sein, dass wir eben, weil wir davon ausgehen dürfen, nicht gleichzeitig so gutmütig und gutgläubig alles schlucken und alles bloß nehmen, wie es kommt. Es geht nicht. Also, das ist mein zweiter Punkt jetzt gewesen. Wir werden bewahrt durch die Ausstattung, durch die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Stichwort Salbung. Noch ein anderer Punkt. Wir sind versetzt worden in den Schutzbereich Gottes. Versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosserbrief. Oder wir haben die Waffenrüstung nach Epheser 6 bekommen. Geschwister, das sind doch alles, ich sage es mit dem Eingangswort, Indikative. Das heißt Zusagen, Feststellungen. Indikativ meint Aussagesatz. Das heißt, hier wird etwas festgestellt. Das ist gegeben. Oder das, was in vielen Interviews ja immer wieder gesagt wird von denen, die da zu einer Antwort genötigt werden. Ich gehe davon aus. Wie viele gehen davon aus, obwohl sie nicht wissen, ob das, wovon sie ausgehen, auch wirklich stimmt. Aber, na bitteschön, wir dürfen davon ausgehen, das stimmt. Wir sind in dem Herrn und damit in der Schutzausrüstung mit dem Langschild des Glaubens. Da ist ja der römische Legionär beschrieben in Epheser 6. Also, ein Versetztwerden in den Schutzbereich Gottes. Das ist sozusagen der Schutzraum für einen Christen. Das heißt dann Bergung. In dem Zusammenhang sagt ja Paulus, ich habe den Langschild des Glaubens ja bereits erwähnt, damit könnt ihr auslöschen die feurigen Pfeile des Bösen. Die müssen dann abprallen. Mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, aber Herr Jesus, du bist doch stärker. Und ich stehe in der Situation jetzt nicht allein, du bist ja dabei. Du weißt, wie mir's geht, du weißt, wer ich bin, du weißt, welche Auseinandersetzung ich jetzt habe, du weißt auch, dass ich oder ob ich Angst habe und nicht weiß, wie ich da durchkomme, das weiß er alles. Und da dann wissen, da habe ich den Herrn Jesus auf meiner Seite. Das ist keine Anmaßung, das ist seine Zusage. Es gibt ein Lied, das ist bei mir deshalb hängen geblieben, weil es eine Zeit lang ein Chorlied war, das haben wir es in München auch mal gesungen. Es fällt mir die Eingangszeile nicht ein, ob es von Dora Rappert stammt oder von irgendeiner anderen Dichterin. Auf jeden Fall kommt in einem der Liedstrophen die Zeile drin, doch ist Jesus zwischen ihnen. Na, Jesus, du bist unaussprechlich herrlich deinem Kind. So fängt es an. Kommt, glaube ich, im Blauen auch drin. Aber da kommt eine Zeile drin, um die mir es jetzt geht. Und ist Jesus zwischen ihnen? Da ist, ja genau, bin ich aus dem Krieg? Das heißt, ich muss selbst den Glaubenskampf jetzt nicht mit eigener Kraft und Stärke kämpfen, sondern da ist ja Jesus dazwischen. Zwischen mir und dem Punkt der Auseinandersetzung und dem Problem steht er. Also, und ist Jesus zwischen ihnen? Dazwischen steht er dazwischen. Bin ich aus dem Krieg? Das heißt Schutzraum. Das ist gegeben. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Wir werden bewahrt durch Gott selbst. Was Größeres gibt es ja nicht. Ich meine, ich habe Jesus erwähnt, ich habe den Heiligen Geist erwähnt, ich habe jetzt den Schutzraum erwähnt. Und dann möchte ich einfach noch als Unterstreichung bringen, durch Gott selbst. Jesus hat einmal zum Petrus gesagt, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch sichte wie den Weizen. Das heißt durchschüttle. Das ist Verführung, Versuchungssituation, Bewährungssituation in Potenz, sicher. Aber ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Merken wir, wie hier der Fürbittedienst des Hohen Priesters greift. Ich habe für dich gebeten. Das heißt, da hat sich Jesus selbst an die allerhöchste Instanz gewandt. Und Gott ist es letztlich, der dafür sorgen kann und will, dass seine Leute durchkommen. Es liegt im Interesse Gottes, uns ans Ziel zu bringen, seine Leute ans Ziel zu bringen. Jesus hat einmal gerade in der Endzeitgefährdung den Satz gesagt, dass eine Zeit kommen wird, die so schlimm, so hart, so erschütternd sein wird, dass wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt würden. wenn es möglich wäre. Also wenn der Herr Jesus so etwas andeutet, dann muss es schon hart auf hart gehen. Sodass manche mir schon gesagt haben, also ich weiß es wirklich nicht, wenn eine solche Situation, wie man immer wieder auch hört und liest in Verfolgungsgegenden, ob ich da durchhalten werde, ob ich das aushalte. Da kann ich nur immer wieder antworten und sagen, das weiß der Herr Jesus auch. Der kennt unsere Kraft und das, was er uns dann zumutet, oder man kann auch sagen zutraut, das hat er vorher dann auch schon in uns hineingelegt. Es liegt ja im Interesse, sage ich noch einmal so, im Interesse Gottes, dass die Seinen durchkommen. Wenn es möglich wäre, würden sogar die Auserwählten verführt. Und warum ist es nicht möglich? Weil Gott es nicht zulässt. Nun ist es natürlich auch mit diesem Satz, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen, was ich ja schon zitiert habe, nun ist es natürlich kein Ruhekissen. Wisst ihr, jetzt habe ich die eine Seite beschrieben. Das, was von Gott her, von Jesus her, von seinen Zusagen her, seinen Kindern, seinen Leuten zuteil wird. Und das, was nun auch wirklich bereits als Verankerung, als Vorausgabe, als Angeld in das Leben der Gotteskinder hineingelegt worden ist im Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist. Dass das alles da ist, das ist Wirklichkeit. Das muss man sich nicht erst irgendwie machen oder aneignen. Das ist Geschenk. Dass wir nun mit diesem Geschenk in die Glaubenswirklichkeit hineingehen, jetzt sage ich so, und das, was wir ererbt haben, erwerben. Die Stellung, die wir bekommen haben durch den Herrn Jesus und im Herrn Jesus zur Darstellung bringen. Und wie sieht das aus? Es kommt der zweite Teil. Wir müssen etwas bewahren. Weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will auch ich dich bewahren. Merkt ihr die zwei Pole? Jetzt sind wir aktiv beteiligt. Jetzt geben wir Antwort auf das, was Jesus bereits getan hat und was er immer wieder neu tut. Das möchte ich auch mit ein paar Sätzen jetzt bündeln. Was müssen wir bewahren? Was müssen wir da tun? Wie muss unser Verhalten sein? Ich möchte als erstes sagen, wir müssen am Wort festhalten. Am Wort Gottes. Hier heißt es in Offenbarung 3, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Da können wir sagen, das ist ein Spezialwort. Gut, Geduld ist eine wichtige Ausrüstung, aber das Wort Gottes sagt uns ja noch viel mehr als bloß, dass wir geduldig sein sollen und Geduld lernen sollen. Deshalb grundsätzlich das Festhalten am Worte Gottes. Gerade im hohepriesterlichen Gebet hat Jesus gesagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Sie haben dein Wort behalten. Wenn ihr an meinen Worten bleibet, so werdet ihr meine rechten Jünger. Immer wieder ging es dem Herrn Jesus, gerade bei denen, die ihm nachfolgten, darum, dass sie dranbleiben, an seinen Worten bleiben. Das, was er gesagt hat. Ihr seid schon rein um meines Wortes willen, kann er ihnen sagen, den Jüngern. Also das Wort Gottes spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Nun ist das Wort Gottes nicht einfach bloß das Wort, das wir Menschen sagen, sondern Schall und Rauch. So hat ja auch der große Goethe gemeint. Das Wort Gottes ist nicht Schall und Rauch. Das Wort Gottes hat Wirkkraft. Und festhalten am Worte Gottes bedeutet, dass wir ja, an Gott selber uns festhalten. Dass wir uns am Herrn Jesus festhalten. Das kann man alles in eine Gleichung setzen. Ich meine, dass es am Anfang der pietistischen Bewegung, das Wort Pietismus ist einigermaßen bekannt, vor allem in Süddeutschland, August Hermann Franke, Philipp Jakob Spener, dass man da eine Devise ausgegeben hat, die in die Richtung lief, mehr Bibel. Wir brauchen mehr Bibel. Das heißt, das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellen. Das Wort Gottes betrachten. Vom Wort Gottes her leben. Die Gottesdienste füllen mit dem Wort Gottes. Ich mache in unseren Tagen eine Beobachtung, die, ich weiß nicht, ob sie daneben liegt. Also ich traue mir zu, an der Stelle schon auch ein Urteil zu finden. Und bitte legt mir es nicht jetzt auf, als ob ich da mich drüber stelle oder überheblich sein will. Absolut nicht. Aber ich mache die Beobachtung, dass in vielen kirchlichen Veranstaltungen, um nicht zu sagen, in vielen Gottesdiensten, das drumherum immer wichtiger wird und immer mehr Raum einnimmt, als das, was durch eine entschiedene, klare Verkündigung kommen soll. Ja, da nicken viele. Also wird das ja eigentlich bestätigt. Und es ist keine gute Entwicklung, wenn es drumherum so wichtig wird. Und was wird da Wert gelegt, bis hin zum Schmuck? Da wird ein ganzes Gremium eingesetzt, das ja auch die Sache mit dem Blumenschmuck, der soll ja auch sein. Aber da ist doch zweit- und dritt- und viertrangig. Aber das alles wird dann so wichtig und nimmt dann so viel Zeit ein und Raum, dass, ja, wenn dann eine Predigt lang dauert, dann kriegt nachher der Prediger seine Prügel, er hat viel zu lang gepredigt. Kriege ich vielleicht heute Abend auch, weiß ich nicht. Also über eine Stunde sollen wir hier nicht predigen. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, meine ich. Ja, also dieses Festhalten am Wort muss sich ganz konkret doch auch darin zeigen, dass man sich für dieses Wort Zeit nimmt. Und das ist doch das, ja, das Kleinod gewesen, das man durch die Reformation wieder entdeckt und auf den Leuchter gestellt hat, dass ein evangelischer Gottesdienst das Wort Gottes im Mittelpunkt hat und nicht das Drumherum, das Brimborium und da den ganzen schauspielerischen, Entschuldigung, Zirkus. Wir hatten neulich in unserer Gemeinde Liederaufnahme. Da haben sich drei junge Leute aufgenommen, sind aus der Jungschar, Max kennt es, sind herausgewachsen und haben sich dann eines Tages entschieden und entschlossen, sie möchten der Gemeinde zugehören. Ist ja schön, nicht wenn man so Zuwachs kriegt. Dann haben sie auch Zeugnis gegeben. Wie man so, kennt ihr das Wort Zeugnis? Zeugnis geben, das heißt einfach, man erzählt aus seinem Leben und soll sich und will sich ja einfach auch in dem Zeugnis zu Jesus bekennen. Dachte ich. Und die haben dann Zeugnis gegeben und ich meinte, aha, die sagen jetzt, wie sie zum Herrn Jesus gefunden haben und so. So kenne ich es von früher. Jetzt haben die angefangen, dass sie nicht aufgenommen worden sind in der Gemeinde und sich wohlfühlen, ist ganz wichtig, und dass sie dafür dankbar sind, ist alles nett und gut, aber von keinem der Dreien Wort von Jesus. Ich bin nachher zu einem hin, da habe ich mich dann getraut, ihm das zu sagen, warum, den habe ich ja zeitlang als Jungbläser so unter meiner Kur gehabt. Bläst auch noch mit, ist dabei, macht mit, alles okay. Ich habe gesagt, du, ich gebe dir zwei Stichworte mit. Zwei Stichworte. Das eine heißt Jesus und das andere heißt Bibel. Ich werde Ihnen mal gelegentlich danach fragen, ob er die zwei Stichworte noch weiß. Ich sehe ihn ab und zu. Festhalten am Wort Gottes. Wenn wir das nicht mehr fertig bringen, wird der Boden schwankend. Wir haben kein Fundament mehr. Wir haben keine Orientierung. Wir werden anfällig für die Verführungsangebote, ich sage noch einmal so, die als Führungsangebot kommen. Da musst du hin und so musst du es machen. Und dort ist es. Also festhalten am Wort Gottes. Dass es hier heißt, das Wort von meiner Geduld, das möchte ich einfach so erklären. Geduld ist eine ganz wichtige Ausstattung fürs Durchhalten. Durchhalten kann man nur, wenn man drunter bleibt. So heißt ja das Wort Geduld. Drunter bleiben, unter der Last bleiben, in der Spannung bleiben. Durchhalten, auch wenn man lieber manches abschütteln würde. Soll ich sagen, wenn es manches Mal zum Davonlaufen wäre. Aber wo wird man dann hinlaufen? Also festhalten am Wort Gottes. Ein weiterer Punkt. Das ist in Parallele zu setzen jetzt. Wie oft werden wir ermahnt, dass wir in Jesus bleiben? Aber in Jesus bleiben, das klingt ein bisschen abgehoben. In Jesus bleiben heißt im Grunde genommen nichts anderes als im Wort bleiben. Denn das Wort Gottes ist eigentlich Jesus in geschriebener Form. Deshalb gehören die beiden Sätze zusammen. Dieses Bleiben in Jesus und das Bleiben oder Festhalten am Wort Gottes. Das heißt, in seiner Liebe bleiben. Das heißt, sich ständig dessen vergegenwärtigen, dass der Herr Jesus uns angenommen hat, soll ich sagen, als wir noch Sünder waren nach dem Römerbrief. Und dass die Liebe, die dann bei uns wächst, ja, entsteht durch Vergebung. Dass wir uns ständig dessen bewusst bleiben, dass unser Verhältnis zum Herrn Jesus als Glaubensverhältnis, ich kann es auch so sagen, als Liebesverhältnis, deshalb existiert, weil der Herr Jesus uns mit seiner Liebe begegnet. Und diese Liebe, die er uns gegenüber hat, die lässt bei uns Gegenliebe wachsen und entstehen. Und dass dieses Verhältnis, das wir zum Herrn Jesus bekommen haben, tatsächlich so angefangen hat, er hat mich angenommen, obwohl ich es nicht verdient habe. Das muss uns bewusst bleiben. Und dann ist es eigentlich selbstverständlich. Ich sage eigentlich selbstverständlich. Wenn wir den Herrn Jesus so erlebt haben und immer wieder neu erfahren, auch wenn es so heißen muss, darf ich wiederkommen mit derselben Schuld. Und ich erfahre diesen Herrn, ja, 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 du darfst kommen. Ich bin für dich da. Dass wir dann nicht eines Tages auf den Gedanken kommen, ah, ich probiere es mit einem anderen. Die Bibel bezeichnet das als Hurerei. Einem anderen nachlaufen. Wer den Herrn Jesus erlebt hat, wirklich in seinem Leben erlebt hat und ihn in sein Leben hineingenommen hat und ihn erfährt. Und dann, es kommt ja immer auch darauf an, wie viele Jahre man schon in der Nachfolge Jesu marschiert. Und wirklich merkt, was das für ein Herr ist, was er kann und wie er durchbringt und wie er führt und wie er Dinge ordnet und löst und klärt. Uns nicht vor, sagen wir, vor Schwierigkeiten einfach bloß bewahrt und sozusagen, dass wir wie auf Sandpfoten durch die Gegend marschieren. So nicht, absolut nicht. Der Jesus mutet seinen Leuten schon auch was zu. Aber wie er das nun letztlich so lenkt und fügt und zum Guten wenden kann, wie er einfach durchbringt. Also der kann doch nicht eines Tages auf den Gedanken kommen, jetzt habe ich es ja schon einmal so gesagt, einem anderen nachzulaufen. Und der andere, der wäre ja bloß der Verführer. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, so hat Petrus gesagt. Auch in einer Situation, in der es um Bleiben oder Abfallen gegangen ist. Bleiben in Jesus, bleiben im Wort Gottes, das würde auch die Konsequenz mit sich bringen, ist ein weiterer Gedanke, dass wir lernen müssen, dem Bösen zu widerstehen, Nein zu sagen zu allem, was einfach mit dem Wort und mit dem Maß des Wortes Gottes nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Das Verkehrte. Wenn Paulus etwa in 1. Korinther 13 sagt, dass die Liebe alles duldet, alles glaubt, alles hofft und was dort alles aufgezählt wird, dann bitteschön, nicht die Sache jetzt so auslegen und nehmen, aha, die Liebe duldet alles, schluckt alles, glaubt alles, hofft alles, also muss man einfach alles nehmen. Das hat der Paulus nie gemeint. Ja, ich habe mal ein Urerlebnis gehabt. Da ging es schon um die Frage, echt oder unecht. Weil da manche kamen und haben dann groß propagiert, ja, da hat Gott die Gaben geschenkt. Ein bestimmter Kreis oder in einer bestimmten Gemeinde oder was, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, war das. Da hat Gott die Gaben geschenkt. Und wenn man danach gefragt hat, ja, welche Gaben, ja, dann war es eben die Gabe der Zungenrede und die Gabe der Heilung. Da hat Gott die Gaben geschenkt. Und wenn man dann nachgefragt hat, ja, und was ist mit den anderen Gaben, die offensichtlich doch nach der Bibel viel wichtiger sind, ja, dann hat man nicht mehr viel groß gewusst. Man hat einfach die Gaben in Verbindung gebracht mit diesen außergewöhnlichen Dingen. Ich weiß noch sehr gut, wie ich damals in einer besonderen Gesprächssituation meine Anfragen hatte, um nicht zu sagen, meine Bedenken geäußert habe, und wie dann gekontert wurde mit dem Satz, ja, aber der Geist Gottes gibt doch nichts Falsches. Quasi, da kann man doch jetzt nicht mit Kritik und mit Hinterfragen kommen. Der Geist Gottes gibt doch nichts Falsches. Ich habe dann gesagt, natürlich nicht, der Geist Gottes gibt nichts Falsches, aber ich muss doch erst prüfen, ob es der Geist Gottes überhaupt ist. Dem Bösen widerstehen bedeutet, dass es Situationen gibt, wo ich Nein sagen muss. Meine Frau, die hätte jetzt sagen, merkt ihr das nur? Die sagt nämlich öfters, du sagst viel zu viel Ja. Wenn es um Dienste geht, dann sage ich immer dann gleich Ja. Das sagt sie, du musst jetzt so langsam aufpassen, du darfst nicht immer bloß Ja sagen. Aber das ist natürlich hier nicht mit gemeint. Dem Bösen widerstehen. Ein weiterer Punkt. Das gehört jetzt zu dem, was ich schon angeschnitten habe. Wir müssen lernen, die Geister zu prüfen. Das ist eine Formulierung, die Johannes ja bringt, seinem Brief. Prüfe die Geister, das ist eine Aufforderung. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit richten. Das kommt dann immer gleich, wenn man in kritischen Situationen auf das zu sprechen kommt, die Geister zu prüfen. Aha, da wird es gerichtet oder jetzt geht es lieblos her. Nein, nein, das ist eine Aufgabe. Der muss man sich stellen. Das ist keine leichte Aufgabe. Alles glauben heißt nicht einfach bloß gutgläubig sein. Sonst kommen wir unter die Räder. Dieses glaubet nicht einem jeden Geist ist Gläubigen gesagt. Zu prüfen, was dahinter steckt, aus welcher Quelle es stammt. Es gibt einen Falschspieler in dieser Welt, der als Verführer eben mit seinem Falschgeld auftritt. Das ist nach der Bibel ganz klar. Das hat Johannes, ich habe schon gesagt, der in seinem Brief hat wirklich das Wort Antichrist verwendet, mehrfach. Deutlich gesagt, es sind viele Antichristen bereits ausgegangen. Das heißt, das Falschgeld ist von damals schon bereits im Umlauf. Und das wird sich auf das Ende hin zuspitzen. Aber glaubt doch bitte nicht, dass dieses Falschgeld, eingefädelt vom großen Blinder und Verführer, dass sich das als Falschgeld ausgibt. Das gibt sich doch aus wie echt. Geister prüfen. Und dann muss es schließlich dazu kommen, dass wir, es gehört alles zu dem, was wir bewahren müssen, wo unsere Aktivität liegen muss, dass wir ein klares und festes Urteil gewinnen. Nicht einfach bloß mitschwimmen. mit dem, was alle anderen auch meinen und sagen. Und vor allem, was heute die Medien sagen. Wir sind zur mediengesteuerten Gesellschaft geworden. Ist ganz schlimm. Also in dem Zusammenhang kann ich das schon sagen, habe ich mal Zeit schon überzogen oder wie sieht's aus? Du bist der Wächter, gell?
Ja, ja.
Einer, der schon als Medienfachmann angesprochen werden kann, der Peter Hane, hat in einem seiner Büchlein einmal geschrieben, es gibt nichts Subjektiveres als, das ist auch ein Medienfachmann übrigens,
gewesen,
ja. Es gibt nichts Subjektiveres als das Objektiv einer Kamera. Da muss man drüber nachdenken.
Ja, warum? Warum er das sagt?
Ja.
Weil der ganz entscheidend der Standpunkt ist. Unangenehme Menschen zum Beispiel, die kann man von unten her, mit der Kamera von unten her und mit dem, also das Licht von unten und die Kamera frontal, da kann man sie zum Beispiel sehr unangenehm, sehr unvorteilhaft erscheinen lassen. Haben sie zum Beispiel mit dem Strauß gemacht.
Ja. Mit dem Merkel, glaube ich auch.
Das weiß ich aber
Stricken, nicht. Doch, streckenweise. Streckenweise schon. Also, man muss heute tatsächlich lernen, ich sage zwischen den Zeilen zu lesen und zwischen den Zeilen zu gucken. Ist wirklich so. Wie bin ich eigentlich auf das gekommen? Objektiv und subjektiv und so. Nicht subjektiver, das heißt, der die Kamera führt, der hat doch eine bestimmte Absicht. Und will jetzt das abfotografieren oder das abfilmen und so, dass er nachher gezeigt haben will. Ich glaube, dass man, kann man das sagen? Also korrigiert mich, aber ich bekomme mehr und mehr den Eindruck, dass es über mehr eigentlich gefühlsmäßig, was ich jetzt sage. Wie sagt man heute aus dem Bauch raus? Ich habe den Eindruck, dass unsere Journalistenwelt, das sind ja die Medien prägen und füllen, zum großen Teil links geprägt sind. Und deshalb kriegen wir das Bild, das wir haben. Ich hatte, was haben wir heute Dienstag, am Sonntag ein Gespräch mit einem guten Bekannten. Der hat einen Anti-Amerikanismus losgelassen. Ah, das ist mir ganz schwummerig geworden. Wir würden ausgebeutet von Amerika und was weiß ich was. Da sage ich, Mensch, wo hast denn du deine Informationen her? Ah ja, von allen möglichen Seiten. Verstehe ich nicht. Also in dem allem, wisst ihr, was man sagt und die Meinungen und die gebildet werden und das, und vor allem die Mehrheit und die Masse und das, da dann lernen, ein festes und klares Urteil zu gewinnen für sich selber. Zu sagen, so sehe ich's und das ist mein Standpunkt. Nicht einfach bloß mitschwimmen und mitreden, wie es die anderen sagen. Nicht wahr, in der Demokratie ist ja immer die Mehrheit. Da meint man, die Mehrheit hat's. Ja, von wegen. Der Johannes wagt es gerade in seinem Brief deutlich zu sagen, das ist der Antichrist. Natürlich hat er vorher Kriterien aufgestellt. Aber er kommt zu dem Urteil, das ist der Antichrist. Nicht, könnte vielleicht unter gewissen Umständen sein. So macht man sie heute. Da sichert man sich nach allen Seiten ab und alles bleibt dann rund. Urteilslose Menschen sind letztlich haltlose Menschen. So, es langt. Also, erster Teil, wir werden bewahrt. Zweiter Teil, wir müssen auch etwas bewahren. Also, das heißt, sind aktiv beteiligt an dem allem. Lassen wir uns immer wieder hinführen zu dem, der uns die Zusage gegeben hat. Durchhalten, durch Festhalten und festgehalten werden. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir dürfen mit dir als einem lebendigen Herrn rechnen. Hab herzlichen Dank, dass wir deine Zusagen haben, die nicht einfach in den Wind geredet sind, sondern du bist ein treuer Herr, ein zuverlässiger Herr, ein barmherziger Herr, ein starker Herr und Helfer und Beistand und Fürsorger und Ratgeber. Du weißt, welchen Weg wir gehen, in welcher Situation wir stehen, welche Aufgaben wir haben. Und du weißt auch, ob wir und dass wir unseren Weg mit dir gehen wollen. Schenke, dass wir mit dir auch ans Ziel kommen. Amen.